wunderschönen guten Morgen. Zwei Dinge vorweg. Wer sich fragt, warum ich heute so einen dicken Pulli anhab. Wir hatten heute Morgen einen Stromausfall und ich konnte nicht mehr bügeln und ich wollte kein krumpeliges Hemd und kein krumpeliges T-Shirt anziehen. Den Pulli hatte ich also auch schon gestern Abend an. Ich bin hingefallen, weil ich mit meiner Nichte geschaukelt habe. Also hier ist ein Grasflecken auf dem Pulli. Und das andere, was Gemeinde mit Topfschlagen zu tun hat, das werde ich am Ende dieser Predigt auflösen. Ich lasse den Topf hier stehen und ihr könnt also ganz gespannt sein, was Topfschlagen mit Gemeinde zu tun hat. Wir starten heute in eine ganz kurze Predigtreihe von 3 Sonntagen. Ich werde heute, nächste Woche und in 2 Wochen über das Thema Gemeinde predigen. Ich habe mir gedacht, es ist schön, zum Abschluss oder fast zum Abschluss meines Praktikums eine kurze Predigtreihe zu machen, und da war mir dieses Thema Gemeinde wichtig. Ich wollte für mich selbst mal darüber nachdenken und ich glaube, es ist gut, sich da immer wieder mal Gedanken zuzumachen. Und wir werden das auf folgende Art und Weise tun. Wir werden uns 3 Fragen stellen. Nicht wieso, weshalb, warum, wie aus der Sesamstraße, sondern warum, wozu und wie. Das sind die 3 Fragen, die ich in Bezug auf Gemeinde stellen möchte. Warum Gemeinde? Also warum gibt es Gemeinde? Warum ist Gemeinde da? Darum wird es heute gehen. Wozu Gemeinde? Was ist ihr Auftrag? Was sind ihre Ziele? Und wie Gemeinde? Wie muss Gemeinde sein? Wie muss Gemeinde gestaltet werden? Gibt es irgendwelche Dinge, die unbedingt dazugehören? Wo haben wir Gestaltungsspielraum? Also, warum, wozu und wie? Und heute geht es um das Warum. Und ich möchte euch kurz Zeit geben, diese Frage, warum gibt es Gemeinde, für euch mal zu durchdenken. Also ich möchte euch kurz bitten, einfach mal darüber nachzudenken, jeder für sich. Warum denkst du, gibt es Gemeinde? Vielleicht ist es für den einen oder anderen selbstverständlich, dass es Gemeinde gibt. Vielleicht stellt sich dir die Frage gar nicht, warum gibt es Gemeinde? Ist doch irgendwie klar. Also als Christ geht man in eine Gemeinde, man besucht einen Gottesdienst, man hört auf eine Predigt, man singt Lieder, die Gott anbeten. Man geht vielleicht in den Hauskreis, besucht sonst irgendwelche Veranstaltungen in der Gemeinde. Also vielleicht stellt sich dir diese Frage nach dem Warum gar nicht so sehr. Dann freue ich mich. Und ich glaube trotzdem, dass es gut ist, sich immer wieder darüber Gedanken zu machen und trotzdem heute Morgen zuzuhören. Wenn dich diese Frage aber auch beschäftigt, dann hat das eigentlich gute Gründe. Ich erlebe das so, dass es heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, dass man seinen Glauben, seine Spiritualität, auch seinen christlichen Glauben in einer christlichen Gemeinschaft lebt. Also viele Leute sagen, und auch das voller Überzeugung, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, ich bin ein religiöser Mensch, aber ich brauche dazu keine Gemeinde in dieser Form oder keine Kirche, wie wir das aus anderen Formen kennen. Auch die Statistiken sagen eigentlich, dass man an dem Konzept Gemeinde zweifeln kann. Es treten immer mehr Leute aus Kirchen, aus Gemeinden aus, zumindest in den großen Kirchen. Kurzer Werbeblock, die FEG. Die FEGs sind eine der wenigen Kirchen, die wachsen im Moment. Das ist eigentlich eine ganz schöne Statistik. Und es gibt auch immer wieder in den Medien Berichte von Dingen, die ein sehr, sehr schlechtes Bild auf Kirche, auf die Verantwortlichen in den Kirchen werfen. Also ich glaube, es gibt ein paar Punkte, die die Frage nach dem Warum der Kirche zulässt. Die Frage, die für mich auch dahinter steckt, ist Kirche, ist Gemeinde, ist der Besuch von Gemeinde notwendig? Brauche ich eine Gemeinschaft, brauche ich eine Kirche für meinen Glauben, für meine Religiosität, für meine Spiritualität? Das sind die Fragen, um die es heute Morgen gehen soll. Warum gibt es Kirche? Wir haben im Neuen Testament einige Bilder in Bezug auf die Kirche. Ich muss was vorwegschieben. Wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, warum gibt es Kirche, dann ist es, glaube ich, notwendig, sich zu überlegen, was ist der Grund? Was ist das Wesen der Kirche? Also wir merken, es gibt Dinge von außen, die daran zweifeln lassen. Gibt es von innen, gibt es einen Grund, warum es Kirche gibt? Und das Neue Testament, jetzt komme ich zurück, hat einige Bilder. Da wird die Kirche und die christliche Gemeinschaft als Leib Christi bezeichnet. Die Kirche wird als Braut Christi bezeichnet. Das drückt eine Beziehung zwischen den Gemeinschaften und zwischen Jesus aus. Es gibt einige Begriffe für die Leute im Neuen Testament, die zu den Gemeinden dazugehören. Die Heiligen, Geschwister, Freunde, auch die Schafe. Also wir sind alles Schafe. Das drückt ein Verhältnis von den Leuten untereinander aus. In welchem Verhältnis sie zueinander stehen, also wie Geschwister zueinander sind und auch das Verhältnis zu Gott. Und dann wird klassischerweise das Ereignis an Pfingsten im Neuen Testament, was wir in der Apostelgeschichte lesen, als der Ursprung der christlichen Kirche angesehen. Wir lesen, dass sich die Christen nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt versammeln, dass sich die Jünger versammeln, um Gemeinschaft zu haben, um zu predigen, um die Sache weiterzuführen. Und es wird berichtet, dass der Heilige Geist kommt und diese Gemeinschaft, diese Kirche gründet. Und das ist das kirchengründende Ereignis. Ich möchte heute Morgen aber diese Kirche, die christliche Gemeinschaft, in einen noch etwas weiteren Kontext stellen. In einen etwas weiteren Kontext außer dem, was wir im Neuen Testament über die ersten christlichen Gemeinschaften lesen. Ich glaube, dass der große Kontext für die Kirche und der große Kontext für jede christliche Gemeinschaft die Geschichte Gottes mit dem Menschen ist. Heute Morgen soll es im ersten Teil so ein bisschen schwerpunktmäßig um die Geschichte Gottes mit dem Menschen gehen. Die Bibel berichtet uns von Anfang bis zum Ende immer wieder Geschichten und Ereignisse von Menschen, wo klar wird, da schreibt Gott Geschichte mit dem Menschen. Es gibt einen Rahmen, der größer ist als das, was wir jetzt hier haben, der größer ist als die einzelnen Dinge, die wir erleben. Die Bibel beschreibt uns und zeugt davon, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen nicht einfach so angefangen hat, sondern dass Gott der Schöpfer dieser Erde ist, dass Gott der Urheber des Lebens ist, dass Gott ein Gott des Lebens ist, der die Menschen liebt, der die Menschen geschaffen hat, dass Gott dem Menschen zugewandt wird. Also die Geschichte Gottes mit dem Menschen beginnt damit, dass Gott für die Menschen ist und dass Gott mit den Menschen ist. Aber die Schöpfungsgeschichte zeigt uns auch gleichzeitig schon, dass das Leben hier auf der Erde nicht nur paradiesisch zu haben ist. Die Schöpfungsgeschichte zeigt, dass in unsere Geschichte, in die Geschichte Gottes mit dem Menschen immer auch die Gebrochenheit und die Ambivalenz, die Schattenseiten unseres Lebens dazugehören. Also unser Leben gibt es nicht nur paradiesisch, sondern da ist immer auch was Schatten auf unser Leben wirft, Dinge, die nicht gut laufen, Dinge, die passieren. Also wir merken, die Geschichte Gottes mit dem Menschen fängt an, dass Gott der Urheber, der Schöpfer dieses Lebens ist. Und zugleich steckt auch immer was in unserem Leben drin, wo wir nicht wissen, warum gibt es das, warum passiert das. Und Gott sagt, ich liebe euch trotzdem und ich liebe euch gerade in diesen Momenten. Die Geschichte Gottes mit den Menschen wird in der Bibel weitererzählt. Nach der Schöpfungserzählung kommen einige Geschichten, wo auch dieses Gute des Lebens und die gleichzeitige Zerbrochenheit ausgedrückt wird. Und dann kommt die Geschichte Abrahams. Gott erwählt Abraham, Gott verspricht ihm, du wirst ein großes Volk haben, du wirst viele Nachkommen haben, obwohl Abraham schon ein sehr alter Mann war, seine Frau keine Kinder bekommen konnte, verspricht Gott ihm, du wirst ein großes Volk sein. Also die Geschichte Gottes mit den Menschen, wie sie die Bibel erzählt, die geht weiter, dass Gott ein Versprechen gibt, dass Gott Abraham zum Segen werden lässt. Er sagt, du wirst ein Segen sein für alle Völker, die um dich herum sein werden. Du wirst ein großes Volk sein, du wirst ein großes Volk haben und du wirst für andere Völker da sein. Und auch da merken wir, es läuft nicht so, wie man sich das von vornherein vorstellt, dass dann das Volk sofort da ist und dass alles gut läuft, sondern auch da gibt es Brüche, auch da gibt es Schwierigkeiten. Und wir merken, in der Geschichte Gottes mit dem Menschen hält Gott sein Wort. Auch Abraham hat viele Zweifel, es ist nicht so, dass alles glatt läuft und trotzdem kommt am Ende etwas Gutes dabei raus. Die Geschichte Gottes mit dem Menschen geht weiter mit Josef unter anderem. Ich mache jetzt sehr große Sprünge. Es geht mir einfach darum, diesen Rahmen mal auszumalen. Die Geschichte Gottes mit dem Menschen wird mit Josef geschrieben. Josef wird zum Minister des Pharaos in dieser Trockenzeit, in dieser Dürre. Und Josef kümmert sich darum, dass die Umwelt von Ägypten, dass Ägypten selbst was zu essen bekommen, dass die Logistik funktioniert, dass in dieser Trockenzeit trotzdem etwas zu essen da ist. Also die Geschichte Gottes mit dem Menschen geht auch da weiter, dass Schwierigkeiten auftauchen. Es gibt diese Dürrezeit und trotzdem benutzt Gott Menschen, um Segen auszubreiten, um etwas zu essen zu geben, was ganz, ganz natürlich ist. Und nach Josef lebt das Volk Israel in Ägypten. Es wird unterdrückt, es wird versklavt, es muss schaffen, es muss arbeiten, es lebt unter Zwängen. Und Gott handelt weiter, Gott ist immer noch da, er führt das Volk Israel aus Ägypten, er führt es aus dieser Gefangenschaft. Gott schreibt die Geschichte mit den Menschen weiter und dieser Kontext, dieser Zusammenhang kommt weiter. Das Volk ist in der Wüste, es erlebt auch da Trockenzeiten und gleichzeitig erlebt es, dass sich Gott um dieses Volk kümmert. Weiter in der Bibel wird ein Tempel gebaut, als Israel angekommen ist im gelobten Land und später bauen sie einen Tempel. Auch da sind jetzt große Sprünge drin, aber wir erleben, dass da Gott die Geschichte mit den Menschen so schreibt, dass er beim Volk ist, dass er einen Ort schafft, wo Menschen hinkommen können, um Gott anzubeten, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, die auf irgendeine Art und Weise da ist. Und das Volk Israel kommt ins Exil. Das Volk Israel wird vertrieben aus diesem gelobten Land, aus dem Ort, wo es Gott nahe sein kann. Das Volk Israel kommt wieder in Zweifel. Warum passiert das? Warum gehört das zu unserem Leben dazu? Aber sie merken letzten Endes, dass auch da die Geschichte Gottes mit dem Menschen weitergeht. Auch da ist nicht einfach Feierabend. Auch da ist Gott für den Menschen da und schreibt seine Geschichte weiter. In diesen Geschichten, die wir im Alten Testament lesen, die ich auszugsweise jetzt gerade präsentiert habe, sehen wir, dass immer die Schattenseiten zum Leben dazugehören, aber dass Gott seine Geschichte mit den Menschen schreibt, dass die Geschichte Gottes mit dem Menschen nicht rosig ist, dass immer auch dass die harte Realität zum Leben dazugehört, aber dass trotzdem Gott dabei ist, dass Gott Segen schenkt, dass Gott das Volk versorgt, dass Gott die Menschen und das Volk, das er erwählt hat, versorgt. Die Geschichte Gottes mit dem Menschen findet seinen Höhepunkt, ihren Höhepunkt, indem Gott selbst Mensch wird. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Jesus lebt und verkündigt, er verkörpert diese Botschaft, dass Gott ein Gott des Lebens ist, dass Gott die Menschen liebt, dass er für die Menschen da ist, dass er sich um die Menschen kümmert, mit seiner ganzen Person. Jesus lebt, verkündigt und tut die Geschichte Gottes mit den Menschen. In Jesus Christus wird klar, dass dieser Gott, der Gott Abrahams, der Gott der ganzen Schöpfung, der Gott des Volkes Israels, dass es ein Gott ist des Lebens und dass es ein Gott ist, der den Menschen zugewandt ist. Und das Ganze trotz den Schattenseiten und den Schwierigkeiten dieses Lebens. Auch im Neuen Testament bei Jesus wird klar, das Leben ist nicht nur paradiesisch zu haben. Jesus ist sich bewusst, was die Menschen erleiden, ist sich bewusst, was sie für Schwierigkeiten haben. Und trotzdem verkündigt er diese Botschaft von dem liebenden Gott, von dem Gott, der in diesen Schwierigkeiten da ist. Und dann merken wir, dass Menschen diesem Jesus nachfolgen. Wir merken, dass sich Menschen dafür interessieren, was dieser Jesus zu sagen hat. Sie merken, dass er nicht nur redet, sondern auch handelt. Das gehört bei Jesus zusammen. Und sie merken, dass Lebensveränderung passiert. Menschen, die diesem Jesus begegnen, da verändert sich etwas. Es verändert sich etwas häufig körperlich. Menschen werden geheilt. Das passiert im Neuen Testament. Menschen bekommen neue Sicherheiten. Menschen bekommen neue Kraft. Wir erleben, dass im Neuen Testament viele Menschen die Begegnung mit Jesus Christus als Kraftquelle erleben. Und Jesus Christus als Sicherheit erleben, trotz Umstände, die eigentlich nicht dafür sprechen. Und es gibt also eine Gemeinschaft, die Jesus nachfolgt. Jesus beruft seine Jünger, Jesus lehrt seine Jünger, auch diese Dinge weiterzugeben, diesen Gott des Lebens, diesen Gott der Liebe zu verkündigen. Und Jesus wird gekreuzigt, Jesus stirbt und Jesus steht auf vom Tode. Und nach der Auferstehung, nach Christi Himmelfahrt, lesen wir davon, dass diese Gemeinschaften, die Jesus Christus nachfolgen, die Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen sind, dass diese Gemeinschaften weitergehen. Es ist nicht so, dass mit diesem Ereignis plötzlich alles vorbei ist, sondern die Menschen fragen danach, das, was hier passiert ist, das muss weitergehen und es muss weiter Auswirkungen auf unser Leben haben. Diese Gemeinschaften, die sich entwickeln, oft in Abgrenzung zu jüdischen Gemeinschaften, sie werden von ihnen nicht toleriert, weil da etwas ist, was nicht zu dem bisherigen Konzept passt. Sie leben Gemeinschaft miteinander, sie predigen und sie verkündigen diese Botschaft, die Jesus hatte. Und es passiert, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen auf diese Art und Weise weitergeht, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen in Gemeinschaften weitergeht, die Jesus verkündigen. Und der Heilige Geist spielt dabei eine wichtige Rolle. Der Heilige Geist ist sowas wie eine Verbindung zwischen diesen Menschen, zwischen Menschen, die Jesus verkündigen. Der Heilige Geist rüstet die Menschen dazu aus. Der Heilige Geist ist die Kontinuität und die Weitergabe dieser Dinge. Und wir merken, dass im Neuen Testament, ich habe eben schon mal davon erzählt, Bilder gebraucht werden, um diese Gemeinschaft zu beschreiben. Im Neuen Testament ist das Bild vom Leib Christi ein sehr wichtiges Bild, wo viele unterschiedliche Dinge ausgedrückt werden. Paulus gebraucht dieses Bild, um die Gemeinschaften zu beschreiben und zu erklären, was da passiert, nachdem sich die ersten christlichen Gemeinden gebildet haben. Er erklärt, dass der Leib Christi etwas ausdrückt, dass wir zu Jesus dazugehören. Es drückt eine Zugehörigkeit aus. Es ist nicht irgendein Leib, sondern ist der Leib Christi. Wir sind selbst Teil des Leibes Christi. Und auch da merken wir wieder, wir sind Teil der Geschichte Gottes mit dem Menschen. In diesem Leib, in dieser Zugehörigkeit zu Jesus, gibt es Menschen mit unterschiedlicher Begabung. Wir haben das eben in dieser Geschichte von den Tieren in der Arche gehört. Menschen haben unterschiedliche Begabung. Gott rüstet uns unterschiedlich aus. Jeder von uns ist eine eigene Persönlichkeit und wir gehören alle dazu. Und dieser Leib Christi-Gedanke drückt auch aus, dass wir aufeinander angewiesen sind. Das betrifft so eine Gemeinschaft wie diese, das betrifft aber auch Gesellschaften, also eine Bundesrepublik, politische Gesellschaften. Wir sind aufeinander angewiesen, weil es Menschen gibt, die mehr Hilfe brauchen als andere. Und genau das kommt auch in diesem Leib zum Ausdruck. Wir brauchen einander. Also da ist dieses Bild von den verschiedenen Körperteilen, die sich unterhalten und das Auge kann nicht sagen, zur Hand, ich brauche dich nicht. Sondern in dem Leib kommt zum Ausdruck, dass wir aufeinander angewiesen sind. Diese Gemeinschaften, die sich im Neuen Testament bilden, die zeigen auch, dass wir Menschen nicht alleine stehen. In der Geschichte Gottes mit den Menschen war es immer so, dass Menschen nicht nur auf sich alleine gestellt sind. Auch heute erleben wir das oft, dass das Individuum, dass wir selbst auf uns alleine gestellt sind. Wir sind verantwortlich für unser Leben und das ist und bleibt auch so, aber wir befinden uns in einem Kontext, der größer ist als unsere eigene Individualität. Ich habe jetzt den Rahmen beschrieben, in dem sich Kirche bewegt. Kirche bewegt sich in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und wir merken, wenn wir die Frage stellen, ist Kirche notwendig? Dann müssen wir sagen, nein. Um den christlichen Glauben zu leben, ist Kirche nicht notwendig. Aber in der Kirche passiert etwas und in der Kirche kommt zum Ausdruck, dass wir Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen sind. In der Kirche wird deutlich, dass wir eine Gemeinschaft sind, die verbunden ist durch etwas, was größer ist als wir selbst. Das ist keine exklusive, abgeschlossene Gemeinschaft. Auch diese Gemeinschaft ist nicht exklusiv für sich, sondern sie ist darauf ausgerichtet, dass sie davon erzählt, was unsere Perspektive des Lebens ist. Dass wir in der Perspektive leben, in der Geschichte Gottes mit dem Menschen. Da kommt eine Offenheit zum Ausdruck, die andere einlädt, diese Perspektive zu gewinnen. Dass wir Menschen in der Geschichte Gottes leben. Und dass diese Geschichte Gottes mit dem Menschen immer eine Geschichte ist, die beides enthält. Die Liebe und die Zuneigung Gottes, aber auch die Schattenseiten unseres Lebens. Und die Kirche und die Gemeinschaften sind Gemeinschaften, die Jesus nachfolgen. Im Neuen Testament lesen wir, dass Christus das Haupt, dass Christus der Leib ist und er ist der Grund für die Kirche. Im Neuen Testament entwickeln sich diese Gemeinschaften, weil sie diese Botschaft, die Jesus verkündigt und die Liebe Gottes, die er verkündigt, weitergeben wollen. Da werde ich nächste Woche schwerpunktmäßig nochmal was zu sagen, wo es um den Auftrag geht. Die Nachfolge Jesu passiert in Gemeinschaft und passiert auf dem Weg. Und jetzt habe ich dieses Bild des Topfschlagens. Also ihr kennt das Spiel von Kindergeburtstagen. Jemand kriegt die Augen verbunden, dann versteckt man irgendwo einen Topf, da kommen Gummibärchen oder Schokolade drunter oder so. Und einer muss dann auf den Knien durch den Raum krabbeln und diesen Topf suchen. Und die anderen sagen warm oder kalt, je nachdem in welche Richtung die Person gerade krabbelt. Und ich habe mir gedacht, Kirche und Nachfolge Jesu ist wie Topfschlagen. Wenn man den Topf findet, hört sich das übrigens so an. Ja, guten Morgen. Kirche und Nachfolge Jesu ist wie Topfschlagen. Wir haben eine Ahnung, wir haben eine Gewissheit, dass es etwas gibt, auf das wir zusteuern. Dass hier quasi Gummibärchen drunter liegen. Ja, also wir sind auf dem Weg zu etwas, wo wir davon ausgehen, das tut uns gut oder zumindest es erfreut uns beim Topfschlagen. Und auf diesem Weg dahin sind wir auf andere Leute angewiesen. Kirche sein und Gemeinschaft gibt es nicht alleine. Wir sind darauf angewiesen, dass Leute von außen uns Hilfestellung geben und sagen, warm und kalt. Manchmal ist Korrektur notwendig, auch in so einer Gemeinschaft. Wir sind auf dem Weg und wir versuchen, ein Ziel gemeinsam zu erreichen. Ich glaube, dieses Bild wird ein bisschen da schwierig, wo man quasi dann am Ende die Gummibärchen gefunden hat und das Spiel ist vorbei. Also da kommt dieses Bild des Topfschlagens an eine Grenze. Es geht mir eher um die Dynamik, die darin liegt, wenn man ein Ziel hat, was einem auch die Kraft gibt, weiterzumachen, was einen dazu bewegt, auf dem Weg zu sein. Und wir Menschen brauchen auf diesem Weg, die uns helfen. Also, warum Kirche? Wir leben in der Geschichte Gottes mit den Menschen und wir leben in der Nachfolge Jesu, die danach fragt, was Gott für unser Leben vorhat, was er mit den Menschen vorhat und was er mit jedem Einzelnen von uns vorhat. Amen.